Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Wahlsonntag heute bei Free FM, hier bei der Sendung Def Radio.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Im Studio sind Hannes. Hi, Hannes.
Hallo.
Und ich bin Matu.
Hallo, Matu.
Und Hannes, was ist unser Thema heute?
Arch Linux. Oder wie manche sagen, Arch Linux.
Also ich sag ja lieber Arch Linux.
Ja, ich auch.
Okay, ja, wir werden uns ein bisschen unterhalten über, erstmal vielleicht am Anfang, was ist so das Linux, damit wir nicht gleich alle Leute abhängen hier, die nicht so viel mit Linux zu tun haben, und werden uns dann darüber unterhalten, was ist Arch Linux und vor allem, wie kommt man von der CD zum fertigen System?
Genau. Wie funktioniert das Ganze? Wie mache ich so eine Grundinstallation auch mit grafischer Oberfläche? Ja.
Ja, das ist also unser Thema heute bei Def Radio. Du hast schon erwähnt, heute ist Wahlsonntag.
Ja.
Auf jeden Fall in Baden-Württemberg.
Ich habe vorher noch mal irgendwo was gehört, wie das ganze System jetzt funktioniert, weil mich das ja genervt hat. Bei der Bundestagswahl weiß ich ja, wie es funktioniert mit den zwei Stimmen und allem. Aber bei der Landtagswahl jetzt irgendwie, also die Leute, die in den jeweiligen Wahlkreisen die meisten Stimmen haben, kommen auf jeden Fall rein. Und dann wird prozentual, werden nochmal 50 Sitze oder sowas zusätzlich verteilt als sozusagen Übergangsmandate an die Parteien, die man wählt. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Person wähle, die nicht reinkommt, dann zählen aber diese Prozent trotzdem nochmal zu Überhangmandaten sozusagen.
Ah, so funktioniert das. Also ja. Leute, geht wählen, das ist wichtig. Wir werden euch nicht erzählen, was ihr wählen sollt. Das müsst ihr selber entscheiden.
Ja, das wäre auch ganz schlimm, wenn wir jetzt hier irgendwie sagen, ihr sollt diese oder jene Partei wählen.
Genau. Also geht zur Wahl, aber falls ihr kein tragbares Radio habt, geht nach unserer Sendung zur Wahl.
Genau, es geht noch bis 18 Uhr, also da habt ihr noch genug Zeit. Ich gehe auch nachher erst noch. War heute Morgen nicht früh genug wach.
Ja, wir haben auch wieder Musik. Hannes, du hast diesmal Musik mitgebracht.
Ja, was genau. Gibt's heute so? Ja, jetzt erstmal fängt's an mit Butterfly Tea. Ich weiß nicht, irgend so ein Franzose, ich weiß nicht genau, aber ja, und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Chill Carrier vielleicht später noch. Also jetzt zuerst mal Butterfly Tea mit Land of Legend und danach gleich noch African Dream.
Butterfly Tea, rockige Songs. Bis gleich bei Def Radio.
Thank you.
Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Radio Free FM mit der Sendung Dev Radio. Heute haben wir das Thema Arch Linux und ja, von wegen Matu, rockige Musik.
Ja, okay, das mit der Anmerkung rockige Musik war vielleicht ein bisschen zu schnell gegriffen. Ich wusste gar nicht, dass die solche Musik auch machen. Also ich hatte bisher nur Lieder gehört, die irgendwie mehr Power hatten.
Ja, aber es gibt ein paar, cool, die mehr Power haben schon. Also der ist relativ vielfältig, der Typ. Ich glaube, es ist ein Typ, der das macht.
Einer? Okay. Ja, cool.
Ja. Also, Arch Linux.
Ja, Moment, erstmal, ihr könnt mitmachen bei unserer Sendung, wie immer. Wir sind hier nämlich live im Studio und wir haben auch ein Telefon im Studio. Und falls ihr uns anrufen wollt, uns irgendwas mitteilen wollt oder fragen, könnt ihr hier anrufen. Und zwar unter der Telefonnummer mit der Ulmer Vorwahl 0731 und die Nummer ins Studio ist die 9386299. Nochmal die ganze Nummer 0731 9386299. Und falls ihr nicht gerade anrufen wollt, wir haben wie immer einen IRC-Chat, in dem in letzter Zeit relativ viel los ist. Bis jetzt, heute jetzt gerade noch nicht, aber das kann ja noch werden.
Durch eure Hilfe?
Genau, durch eure Hilfe kommt in den IRC-Chat. Und zwar ist es auf dem Server des Bürgernetzes, irc.bn-ulm.de, im Channel DevRadio sind wir. Ja, und nachzulesen ist das alles auch nochmal auf unserer Website www.devradio.de. Man schreibt das DEV Radio. Und neuerdings sind wir auch auf Twitter. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erwähnt hatte. Wir waren vor 2 Wochen auch schon auf Twitter. Und zwar sind wir dort @dev_radio.
Ja. Genau, da kriegt ihr dann immer tolle Infos, was wir denn gerade machen, wann wir unsere Sendungen vorbereiten, was das nächste Thema ist, solche Dinge.
Genau. Ja.
Vielleicht habt ihr dann auch mal Lust, irgendwie mitzumachen, also könnt ihr uns dann auch da irgendwie kontaktieren. Ja. Also, Arch Linux, vielleicht sollten wir wirklich zuerst mal grundlegend ansprechen. Arch Linux ist ein Betriebssystem basierend auf Linux. Doch was sind denn eigentlich Betriebssysteme? Wieso brauchen wir sowas? Was machen die?
Wir haben ja normalerweise die Hardware, also den Computer oder vielleicht auch ein Smartphone oder auch ein Fernseher. Und die funktionieren heutzutage üblicherweise nicht mehr, ohne dass man irgendwelche Software drauf macht. Bei Hardwaregeräten wie Routern und Fernseher heißt es dann meistens Firmware. Aber es betreibt eben dieses, Firmware und Betriebssystem kann man dann nochmal ein bisschen abstrakter machen. Also auf jeden Fall muss da irgendwelche Software drauf. Und ja, um diese Hardware dann zu bedienen, um darauf irgendwas laufen zu lassen, um diese Ressourcen zu verwenden, brauchen wir irgendein System, das es verwaltet, und das ist das Betriebssystem.
Ja.
Das so ungefähr richtig aus.
Ja, du hast gerade den Punkt angesprochen, verwalten. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, wir haben irgendwie eine Fernbedienung, die braucht eigentlich ja nur ein Ding zu können. Die muss irgendwie Tasten empfangen und die richtigen Infrarotsignale rausschicken. Das heißt, da brauche ich eigentlich ja kein Betriebssystem, das irgendwie verwaltet. Ja, wenn das Programm gerade läuft, dann muss das die Tasten bekommen und irgendwie jetzt nicht mehr Infrarotsignale rausschicken, sondern Töne ausgeben oder sowas. Das muss ich jetzt nicht irgendwie wechseln können, muss ich nicht die Ressourcen verwalten können, die Rechenzeit im Rechner. Bei einem normalen Betriebssystem, also habe ich immer den Fall, dass ich eigentlich ja mehrere Programme gleichzeitig laufen habe, wirklich parallel oder quasi parallel, je nachdem. Und dann ist das Betriebssystem dazu da, die Hardware denen zur Verfügung zu stellen, den einzelnen Programmen, und eben die einzelnen Zeitressourcen zuzuweisen, wann das Programm auf dem Prozessor laufen darf.
Genau, und wenn wir jetzt mal beim PC oder beim Laptop bleiben, dann ist das Betriebssystem eben dasjenige, das uns erlaubt, Programme zu installieren und zu verwenden.
Genau.
Und was sind typische Betriebssysteme? Windows ganz bekannt, eben Linux, was auch immer mehr Verbreitung findet. Viele Leute verwenden mittlerweile auch Apple Computer, wo dann das Mac OS drauf ist.
Mac OS X.
Mac OS ist das Betriebssystem von Apple. Dann gibt es BSD, von dem auch Mac OS eigentlich so abstammt.
Also der Kern von macOS ist ein BSD, das Darwin BSD und die ganze Oberfläche drumherum, das ist dann eben das von Mac selber dazu gepackt. Also das Darwin BSD ist auch frei verfügbar, soweit ich weiß.
Ja, ich glaube auch.
Ja.
Und um das so, also wenn man jetzt sich unter Sachen wie BSD, macOS jetzt nicht direkt was vorstellen kann, ist das auch nicht so schlimm. Es gibt eigentlich so eine grundlegende Unterscheidung. Es gibt Windows und alle anderen. Und alle anderen sind irgendwie so Unix-like, oder?
Gefühlt, ja. Also es gibt bestimmt noch ein, zwei Solaris. Ja, ist aber auch ein Unix eigentlich. Also irgendwie vom Gefühl her, ja. Es gab mal noch die ganzen Amiga-Sachen und sowas. Solche Betriebssysteme waren ein bisschen anders, aber ja, ich wüsste jetzt gerade, mir fällt jetzt gerade so spontan nichts ein, das nicht irgendwie Windows oder Unix ist.
Ja, und was ist der Unterschied?
Das Multics ist oder sowas, aber das benutzt eigentlich niemand mehr.
Ja. Also was so in Benutzung ist, kann man glaube ich schon so sagen. Ja, dann gibt's, also es gibt eben Möglichkeiten, Rechner zu bedienen wie in Windows. Dann habe ich eben, dann mache ich alles über Fenster und Einstellungsdialoge und so. Also ich.
Ja, man hat auch schon eine Shell, die auch für manche Einstellungen nötig ist, aber die meisten Sachen macht man eben so. Genau. Oder über Batch-Skripte.
Daher auch der Name Windows, Fenster. Ich habe einfach Fenster.
Mhm. Obwohl das ja Windows nicht erfunden hat.
Ja, aber das ist ja auch gar nicht das Thema.
Genau.
Und dann die Unix eben erstmal die Bedienoberfläche, grundsätzlich erstmal die Kommandozeile.
Ja.
Auf dem aufgesetzt haben wir dann natürlich auch wieder Grafik und grafische Oberflächen und das kann theoretisch auch genauso aussehen wie in Windows und genauso bedienbar sein. Also man könnte das exakt nachbauen eigentlich vom Feeling her.
Mhm, auf jeden Fall.
Aber es ist schon anders. Insbesondere, ja, es hat einfach Sachen, die sich anders bedienen lassen. Jetzt für den normalen Benutzer, was ist denn so der Unterschied? Also, wenn ich jetzt, ich greife mir jetzt mal ein ganz populäres Linux raus, nämlich das Ubuntu-System. Mhm. Also, Linux ist eigentlich bloß der Betriebssystemkern.
Genau.
Der macht erstmal alleine nicht so viel. Also, der liefert mir noch keine Programme, mit denen ich irgendwas machen könnte.
Der macht Dokumente eigentlich
bearbeiten oder Musik hören. Das kann ich alles nicht mit dem Linux-Kern. Dazu brauche ich dann Software, die darauf läuft.
Vor allem auf dem Linux-Kern hat man normalerweise auch noch das GNU-Userland, also noch ein paar Zusatztools, Hilfswerkzeuge, die irgendwie Dateien verschieben und solche Sachen helfen, die grundlegenden Funktionen. Und darauf kommt dann nochmal Software, die dann teilweise auch wieder diese GNU oder ähnliche Software benutzt. Also der korrekte Ausdruck wäre GNU-Linux. Für die ganzen Linux-Distributionen eigentlich. Es gibt auch ein paar, die kein GNU benutzen, aber trotzdem einen Linux-Kernel. Ja. Also man hat so einen kleinen Kern, der die direkte Hardware verwaltet und darauf nochmal ein bisschen GNU normalerweise und darauf dann Software. Und Ubuntu, wenn ich das einfach so installiere und dann benutze, dann kriege ich eigentlich meistens nicht so viel mit von der Kommandozeile.
Genau, von dem drunter. Genauso wie bei Windows, wo ich auch nicht so viel mitbekomme, was eigentlich unter dieser Bedienoberfläche läuft. Oder beim macOS. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit macOS Ubuntu, weil es meiner Meinung nach ähnlich einfach ist.
Ja.
Und einen super Einstieg bietet.
Genau. Einfach mal ein CD runterladen, brennen.
Oder man kann die sich auch bestellen.
Bestellen, wenn ihr nicht brennen wollt. Und dann einfach einlegen und installieren und fertig. Ihr braucht sogar nicht installieren, ihr könnt einfach mal ein bisschen rumspielen mit der Live-Distro.
Genau, man kann die CD auch booten, ohne sie zu installieren. Hat man das komplette System schon drauf. Ist halt ein bisschen langsam, wenn das von CD läuft.
Also an sich hat man eben eine Oberfläche, die sieht ein bisschen anders aus als Windows, aber nach einer kurzen Umgewöhnung kommt man damit auch ganz einfach zurecht. Man hat eben Fenster, Programme, ja.
Also Ubuntu verwendet GNOME.
Genau.
Kubuntu verwendet KDE und das sind eben der sogenannte Fenstermanager. Die kümmern sich darum, wie sieht so ein Fenster aus, was hat es für, wie sieht die Leiste oben aus, hat es überhaupt eine Leiste oben? Also wie bei Windows, wenn man sich jetzt anschaut, oben die Leiste, wo man das Fenster minimieren und maximieren kann
und schließen. wo der Titel des Fensters drin steht, solche Sachen.
Und so ähnlich ist es da auch. Das genau. ist bei den meisten Window-Managern ähnlich. Es gibt ein paar, die das anders machen. Aber da sieht es eigentlich relativ ähnlich aus.
Genau. Und jetzt bei Ubuntu ist halt das Tolle, wenn ich dann wirklich sage, mich stört jetzt irgendwas, eine Einstellung, die jetzt halt voreingestellt ist, aber die mag ich nicht, dann habe ich immer noch den Vorteil, dass ich drunter ein komplettes Linux habe und bei Linux kann ich irgendwie alles einstellen. Natürlich mit einem gewissen Aufwand, einem gewissen Know-how, aber ich kann alles einstellen, so wie ich es haben will. Und das geht bei einem Windows jetzt nicht so gut. Da muss ich dann irgendwelche, wenn ich zum Beispiel das Aussehen ändern will, müsste ich mir dann irgendwelche komischen Sachen ins Betriebssystem reinfrickeln, um irgendwelche Bilder zu laden, die dann an Stellen kommen, an denen sie eigentlich gar nicht kommen sollten, damit es dann so aussieht, wie ich haben will. Ja. Das heißt, ich habe mehr Freiheit, aber normalerweise brauche ich das eigentlich nicht. Also für normale Benutzer Ubuntu brauche ich nicht wirklich die Kommandozeile.
Genau, brauche eigentlich überhaupt nicht. Es ist ja auch so gedacht, dass
genau.
es absolut nicht notwendig ist. Ja. Die machen das meiner Meinung nach sehr gut. Also empfehle ich eigentlich den meisten Leuten. Das ist sowieso, ich finde es sowieso faszinierend, dass es eigentlich sowohl für komplette Einsteiger als auch für Profis sehr gut geeignet ist.
Ja.
Ubuntu. Ich selber benutze es nicht, aber.
Ich benutze es gerade jetzt seit einem halben Jahr zurzeit, weil ich nicht immer Lust hatte, Arch immer so zu installieren auf meinem Betriebsnotebook sozusagen, aber ja.
Ja. Ja, und ja, Linux. Es gibt natürlich auch andere Linux-Distributionen, die das anders angehen, zum Beispiel Arch Linux, wo man dann entweder mehr Aufwand hat oder die einfach anders an die Sache rangehen.
Genau. Man dadurch aber standardmäßig mehr Kontrolle hat, weil man alles von vornherein, mehr oder weniger alles selber einrichtet.
Ja, die Kontrolle hat man eigentlich auch beim Ubuntu.
Ja,
alles
aber die,
offen und
die,
so, aber man kommt schwieriger ran und das ist schwieriger zu überblicken.
Die Standardinstallation ist weniger angepasst an einen selbst. Bei Arch gibt es keine direkte Standardinstallation. Ich passe alles von vornherein selber an.
Ähnlich wie bei BSD eigentlich.
Da, ja.
Ich kenne mich nicht so gut mit BSD aus. Ich habe auf dem Server OpenBSD laufen. Ja.
Da hat man auch eben so ein paar Sachen einfach, die, ja.
Kann man durchaus mit Arch vergleichen. Und Mac OS dann eigentlich wieder ähnlich wie Ubuntu.
Genau.
Ich habe das fertige System, Standardinstallation sieht immer gleich aus. Hat auch Vorteile, man weiß, wo man was findet. Also
ja. Für die meisten Benutzer ist das vermutlich auch eher der Weg, den man gehen will, gerade wenn man sich nicht so mit Computern auskennt. Man will ja einfach einen Computer haben, der funktioniert, der das tut, was ich machen möchte und fertig. Ich möchte mich nicht so mit dem Betriebssystem auseinandersetzen, normalerweise.
Ja, normalerweise. Außer man benutzt Arch.
Oder andere Sachen, die noch mehr in die Tiefe gehen. Wenn man jetzt sozusagen von unten mal anfängt, von der Schwierigkeit des Systems an sich, bis ich das aufgesetzt habe, dann wäre ja das erste ein LFS, ein Linux from scratch. Das heißt, ich mache eigentlich alles selber. Also ich kompiliere mir meinen Kernel selber.
Genau, also du holst dir nur den Kern.
Ich hole mir nur Source-Dateien, also nur Quellcode und kompiliere alles selber. Ich kompiliere mir das gesamte GNU. Userland drumherum selber, ich packe mir alles selber zusammen, ich überlege mir, wie ich meine Software installiere, ob ich das alles von Hand mache oder mir irgendein Konzept dahinter entwickle. Also ich mache alles selber.
Ja, entsprechend ist es auch nicht ganz einfach. Man muss sich selber darum kümmern, dass die Software zueinander kompatibel ist.
Genau.
Wenn man Ubuntu oder die meisten anderen Systeme eigentlich alle, die so verbreiteter sind, kümmern sich irgendwie um so Abhängigkeiten. Also, genau. Dass man schaut, dass die richtige Version der Software vorhanden ist. Wenn eine Software eine andere verwendet, dass da auch die richtige Version vorhanden ist. Das muss man da eben komplett selber machen. An sowas habe ich mich jetzt noch nicht dran gewagt.
Ich auch nicht.
Das habe ich mich noch nicht dran gewagt.
Könnten wir mal Nico fragen.
Ja.
Der hat mal, also es gibt einen Vortrag über Linux from Scratch im Chaos-Seminar irgendwo. Müsste man mal suchen.
Also auf der CCC, auf der Ulmer CCC-Website ulm.ccc.de, da im Chaos-Seminar mal im Archiv schauen.
Genau. Die nächste Stufe darüber, könnte man so sagen, sind so Source-Code-basierte Distributionen wie Gentoo, die eigentlich auch nur Source Code, also den Quellcode, verschicken. Man baut alles selber, aber es gibt schon Software dazu, die einen dabei unterstützt und einem das leichter macht, die Abhängigkeiten überprüft und solche Dinge. Gerade das, was ich bei LFS eben noch selber machen muss, da gibt es dann schon was.
Gentoo, ja.
Ja. Dann als nächste Stufe wäre vielleicht schon Arch anzusehen, wo man...
Ja, Arch, da kompiliert man nicht so viel selber. Da gibt es häufig einfach fertig kompilierte Pakete.
Genauso wie bei den ganzen BSD-Varianten eigentlich auch. Es gibt eben den Grundstock an Paketen, der ist vorkompiliert. Macht es einfach, die Installation ist schneller, man muss nicht so lange kompilieren, spart einfach Zeit, ist auch effizienter einfach. Und meistens die Performance, die man dann aus dem einen Bit, das dann irgendwie noch eine andere Operation benutzt, schneller bekommt, die bringt es nicht. Aber man hat eben eine gute Möglichkeit, auch Sachen kompilieren zu lassen, ähnlich wie das Gentoo macht, über ein System, das eben bei BSD jetzt Ports heißt und bei Arch Linux wäre es das jetzt AUR.
Beziehungsweise das Build-System.
Ja, das Arch Build System.
ABS. Ja, und dann eben einfachere Systeme, die es in allen möglichen Variationen gibt. Das Ubuntu, über das wir schon gesprochen hatten.
Fedora, Mandriva, OpenSUSE.
Die haben fertige Pakete. Es gibt eine Software meistens, die sich über eine grafische Oberfläche bedienen lässt. Und da kann ich da einfach drin rumsuchen, was gibt's für Software und die mit einem Klick installieren.
Genau.
Und dann ist sie drauf und ich kann sie verwenden.
Und ich habe halt immer noch die Möglichkeit natürlich, mir meine Software selber zu kompilieren, aber es gibt halt auch nicht mehr direkt so die Unterstützung so davon, dass ich irgendwie eben dieses Arch-Build-System oder Ports eben habe, wo das darauf angelegt ist, dass ich was selber kompiliere, sondern ich muss mir dann halt das von Hand zusammensuchen und dann selber kompilieren.
Ja.
Geht aber auch, wenn man unbedingt was haben will, dann kann man das überall installieren.
Geht aber auch, ja. Und ja, dann haben wir auf unserem Notizzettel hier noch die Enterprise-Systeme. Linux ist ja erstmal frei, im Sinne von die Quellen sind frei. Man kann sich das selber zusammenbauen, wie zum Beispiel beim Linux from Scratch. Mhm. Das will man aber nicht unbedingt immer. Und selbst wenn man so ein fertiges System hat wie Ubuntu, man möchte halt doch mal mehr Unterstützung vielleicht. Insbesondere, wenn man das als Firma einsetzt, möchte man sich nicht unbedingt die ganze Zeit damit beschäftigen, wie man seine Rechner wartet oder seine Betriebssysteme, sondern eher damit, was man dann damit machen möchte.
Und das ist auch der Weg, wie viele Firmen eben mit Linux Geld verdienen, nämlich durch Support, durch Unterstützung. Oder eben durch, wie bei Enterprise-Systemen, eben die Pakete müssen ja irgendwo gespeichert sein und Zugang zu diesen Speicherplätzen gibt es dann halt bei Enterprise-Systemen dann nur mit Lizenz oder so.
Und was bekommt man dann da mehr?
Man hat ja sozusagen einen Vertrag dann mit der Firma und kann sich dann sicher sein, dass die gewisse Security, also Sicherheitspatches, einspielen wird, sobald sie verfügbar sind. Man hat eben mehr, also man weiß, dass nach einem Tag oder so das System auf dem neuesten Stand sein wird. Während man das bei manchen anderen Systemen vielleicht einfach nicht weiß, zum Beispiel jetzt bei Arch, das sind halt alles Leute, die irgendwie das zum Spaß machen und wenn dann halt mal einer 2 Tage keine Zeit hat, dann dauert das halt ein bisschen länger.
Also hauptsächlich eigentlich die vertragliche Sicherheit, oder?
Genau, ja.
Und ein paar Garantien noch, aber also üblicherweise funktioniert das.
Und noch Support, dass ich eben anrufen kann, ich habe das Problem und die helfen mir.
Ja, meistens funktioniert das aber auch wunderbar bei den Nicht-Enterprise-System.
Genau.
Okay. Ja, eine Runde Musik?
Ja, ich denke, wir haben jetzt alle mit ganz vielen Worten erschlagen und nach diesem kurzen Überblick über Betriebssysteme machen wir dann nachher weiter mit Arch Linux genauer. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Def Radio auf Radio Free FM. Ja, das Lied gerade war von Chill Carrier, Time Go To. Ich hoffe, ich habe das nicht nur falsch aufgeschrieben, sondern das war absichtlich, dass das nicht Time to Go, sondern Time Go To heißt. Vorher, das hatte ich noch vergessen, wir haben nicht nur zwei Lieder von Butterfly Tea gespielt, sondern drei, nämlich noch Asian Dream Volumes 2, also V2.
Die Playlist gibt's nach der Sendung, wie immer, nachzulesen auf der Website zur Sendung auf www.defradio.de.
Genau. Okay.
Wir sind immer noch beim Thema Arch Linux.
Ja, wir hatten vorher besprochen, wieso wir Betriebssysteme brauchen und da hat man so einen groben Überblick über die ganz verschiedenen Versionen oder Varianten von GNU Linux gegeben.
Ja, wir haben jetzt besonders darauf geachtet, wie dort Software installiert wird, wie Pakete aussehen. Man kann das aber auch noch anders klassifizieren, nämlich wie die Releases funktionieren.
Genau. Ja, wenn wir zum Beispiel Ubuntu anschauen, dann haben wir verschiedene Versionen, nämlich zum Beispiel aktuell gerade ist die Version 10.10. Was war's? Meerkat, genau. Im April wird dann die Version 11.04 rauskommen, dann im Oktober wieder 11.10.
Also es ist einfach
so
immer
jedes
zweimal
halbe Jahr.
Pro Jahr, genau, jedes halbe Jahr im April und im Oktober kommt eine neue Ubuntu-Version raus.
Genau.
Die Versionsnummer setzt sich zusammen aus der Jahreszahl Punkt der Monatszahl.
Genau. Und eben, das heißt, wir haben immer feste Zeitpunkte, an denen neue Versionen rauskommen, in denen wird dann neue Software eingebaut, also zum Beispiel jetzt von Firefox 3.6 auf Firefox 4 oder sowas gehen. Jetzt gerade wollen sie von X-Server auf Wayland umsteigen, also größere Umstellungen eben werden dann einfach in den Versionen.
Genau, alle halbe Jahr, beziehungsweise sie haben dann noch diese Long-Term-Support-Version. Genau. Es gibt immer eine stabilere Version, wo besonders auf Stabilität geachtet wird. Die kommt alle 2 Jahre raus.
Mhm. Das war jetzt die 10.04. Die kommt immer also im April, das ist alle 2 Jahre raus. Wird 2 Jahre lang unterstützt.
Ja, wird länger
oder
unterstützt.
Wird, ja,
drei
stimmt,
Jahre
länger,
unterstützt oder 4 sogar.
Damit man dann umsteigen kann wieder.
Genau. Ja. Und aber eben diese Besonderheit, jedes halbe Jahr kommen größere Updates, dazwischen kommen nur Sicherheitsupdates. Also
genau.
wirklich soft, neue
jedes
Softwareversionen.
Jahr kommt ein Upgrade.
Upgrade.
Genau. Also ich mache nicht nur die Software, die ich schon habe, sicherer, wenn ich irgendwelche Fehler bemerke, sondern ich hole mir neue Software rein, neuere Versionen.
Neue
vielleicht ganz werfe ich manche Software raus und ich packe andere dazu, solche Dinge.
Ja, zum Beispiel, was als Standard installiert wird.
Genau.
Ja, und das machen viele Systeme.
Ja.
Andere Systeme machen das nicht so. Die haben dann sogenannte Rolling Releases.
Genau.
Und das bedeutet, ich habe nicht einen Rhythmus, in dem ich neue Versionen rausbringe, also komplett neue, sondern ich habe immer das Aktuellste, was ich kriegen kann oder halt immer, was das stabil genug ist.
Genau, das Aktuellste, das ich eingebaut habe sozusagen.
Genau.
Also ich habe in Arch Linux halt schon den Firefox 4.
Ja, im Ubuntu aber auch. Ach so, ja gut,
dass ich ihn installieren will.
Okay, ja.
Der normale Firefox eben nicht.
Ja.
Also.
Und ich weiß gar nicht, wie es bei BSD ist. Also es gibt bei OpenBSD auch zweimal im Jahr, glaube ich, ein neues Release. Und da funktioniert das dann ähnlich wie bei Ubuntu mit dem Release. Bei den anderen BSDs habe ich keine Ahnung.
Das liegt da auch daran, dass ja bei BSD der Kern vielmehr mit dem gesamten Betriebssystem verknüpft ist. Also das Linux sozusagen, der Linux-Kern müsste dann vielmehr mit der restlichen Distribution verknüpft sein. Bei BSD ist es so, dass ja die gesamte Distribution, Kern und die Software darauf und die Pakete von einer Gruppe kommen. Das heißt, die sind vielmehr miteinander verknüpft und da wird der Kern aktualisiert, mit neuen Features und die Zwischenschicht an Software wird aktualisiert, Dateien werden umgestellt, solche Dinge. Die halt eben bei Linux, GNU/Linux, ist es ja so, dass ich eben den Linux-Kernel habe, der unterschiedlich weiterentwickelt wird. Dann habe ich GNU, das weiterentwickelt wird und dann habe ich die Software drauf. Und die Distributionen packen das alles irgendwie zusammen und dann müssen die halt selber schauen, wie das dann gut wird.
Ja, also Unterschied, so Versionsupgrades in festen Zeiträumen oder auch in nicht festen Zeiträumen gibt es ja auch.
Debian. Debian sagt immer, ja, die nächste Version kommt, wenn sie fertig ist.
Ja, gibt es unterschiedliche Ansätze oder eben dann die Rolling Releases. jede Software wird eben dann einzeln geupgradet. Nicht das gesamte System, sondern jede Software wird einzeln geupgradet.
Genau. Hat den Vorteil, man hat nicht immer einmal pro halbes Jahr irgendwie so einen Batzen oder einmal alle 2 Jahre oder so, wo man dann irgendwie alle Dateien umstellen muss, alles machen muss und erst mal 2 Tage lang kein System funktioniert. Sondern ich habe halt dann immer mal wieder, muss ich alle paar Wochen oder so, muss ich dann mal die Software updaten. Da muss ich da vielleicht mal eine Datei verändern, die irgendwelche Einstellungen macht. Aber der Aufwand hält sich halt in jedem Upgrade-Schritt in Grenzen.
Und je nachdem, was ich für ein System habe, habe ich sehr, sehr, sehr aktuelle Software.
Genau.
Also extrem aktuell.
Ja. Ja, das sind eben die Vorteile. Während zum Beispiel, wenn ich ein Debian habe, dann will ich gerade das, dass es sinnvoll läuft, stabil läuft, sicher ist. Da will ich nicht die neueste Software, sondern ich schaue lieber, ich will die sichere Software.
Ja.
Die bewährt ist.
Genau.
Okay.
Ja. Das ist zur Unterscheidung, da wären wir eigentlich soweit durch. Ja, dann schauen wir uns doch mal an. Erstmal mal, für wen ist dann überhaupt so ein Arch Linux? Wer sollte das verwenden? Wer sollte sich überlegen, ob er es verwendet?
Es ist auf jeden Fall nicht unbedingt für Leute, die noch nie ein Linux in der Hand hatten. Dafür würde man erstmal sowas wie Ubuntu oder Mandriva oder sowas empfehlen. Ein System, das einfacher ist, dass man installiert und es funktioniert und man sich langsam an Kommandozeile und Einstellungsdateien und so weiter heranarbeiten kann und wie das Ganze funktioniert. Beim Arch Linux muss man schon relativ genau wissen, wie das Ganze funktioniert, wie man gewisse Einstellungen macht, wo man das macht, solche Dinge.
Also man kann so rangehen, auch wenn man noch nicht damit gearbeitet hat, aber dann sollte man auf keinen Fall Angst davor haben, mal zu basteln und länger zu recherchieren.
Und vielleicht dann auch nicht auf dem Arbeitsnotebook oder Arbeitsrechner installieren, sondern auf einem Zweit- oder Drittrechner und dann halt damit erstmal irgendwie sagen, okay, ich spiele damit jetzt erstmal 2 Wochen und wenn ich mich damit auskenne, dann benutze ich es produktiv.
Also als ich das erste Mal Arch installiert hatte, habe ich wirklich eigentlich Monate gebraucht, bis es so lief, dass ich es normal verwenden konnte.
Mhm.
Mittlerweile geht es viel, viel schneller.
Ja, man weiß halt einfach, welche Einstellungen man gerne mag, wie man es hat und dann installiert man halt kurz und fertig.
Das wird auch besser.
Ja, gerade bei X-Installationen kommen wir nachher dazu.
Jetzt haben wir gesagt, wann man sich's überlegen sollte, aber es ist definitiv, wenn man sein System kennen möchte, dann ist es definitiv zu empfehlen, genauso wie ein Gentoo eigentlich.
Mhm.
Oder wenn man dann ganz krass drauf ist, Linux from scratch.
Genau.
LFS.
Wenn man halt wirklich jede Einstellung wissen will, wo sie ist und wie man sie einstellt und am besten auch selbst eingestellt haben will. Oder halt weiß, wieso man sie nicht selbst eingestellt hat. Und was der Standard ist, solche Sachen. Also, wenn man wirklich Kontrolle über das System haben will. Was man natürlich bei Ubuntu, Debian, Mandriva, was weiß ich, auch hat, aber es ist nicht darauf ausgelegt, dass man sie von vornherein hat.
Genau. Und man ist auch nicht gezwungen, das zu machen beim Arch. Also ich bin schon ein bisschen mehr gezwungen, mich darum zu kümmern, was da eigentlich geschieht. Und das ist eben meiner Meinung nach auch ein großer Vorteil, wenn man die Zeit hat. Man weiß einfach, was sein System macht. Man weiß, woraus es besteht. Es ist auch viel, viel schlanker dadurch.
Ja.
Ich habe auf einem anderen Server auch Arch laufen. Und das ist ein virtueller Server und wenn der jetzt mal neu aufgesetzt ist, dann läuft da ein SSH-Dämon und ein Cron-Daemon und das war's.
Ja.
Und jedes andere System, das ich da wählen kann, macht mir gleich seitenweise irgendwelche Prozesse, die dann schon standardmäßig laufen.
Ja,
ich aber vielleicht gar nicht brauche, die ich gar nicht will.
Genau.
Webserver zum Teil und alles Mögliche.
Wenn ich das will, dann installiere ich es.
Genau, und dann weiß ich auch, wo es ist, und dann weiß ich, dass es da ist.
Genau.
Und ich habe halt einen Grund dafür, dass es da ist.
Das ist gerade bei Ubuntu eben nicht so. Da ist es halt was vorinstalliert und das ist sozusagen, wie Mac da auch rangeht, wie Apple da rangeht. Wir haben eine sinnvolle Auswahl von Software getroffen und das wollt ihr. Macht für viele Nutzer halt auch einfach Sinn.
Ja. Ist sinnvoll. Also normalerweise will ich einfach, wenn ich das System habe, dann möchte ich, dass ich danach Musik damit hören kann. Ich möchte danach damit Dokumente bearbeiten können,
genau,
und im Internet surfen. Und ich will mich nicht darum kümmern müssen, das alles selber zu machen.
Genau.
Ja, wie sieht dann so ein...
Wir wollen uns darum kümmern.
Wir wollen uns darum kümmern, deshalb verwenden wir Arch Linux. Und um ein Arch Linux zu bekommen, holt man sich erstmal irgendwie die Quellen bzw. ein Installationsmedium, die Installationsquellen. Und dazu geht man beispielsweise auf die Arch Linux Website. Da gibt es archlinux.org oder archlinux.de. Die Links sind auch auf der Website zu dieser Sendung zu finden. Mhm. Habe ich ein paar Links reingeschrieben. Ja, ich mag archlinux.de ganz gerne.
Ja.
Aus dem Grund eigentlich, dass sie sagen, sie verschlüsseln alle Verbindungen immer.
Ja.
Finde ich eigentlich ganz cool. Man kann aber auch archlinux.org hat, kann man auch komplett über HTTPS surfen, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ja, da lädt man sich dann eben die Quellen runter. Da gibt es dann irgendwo einen Link dazu, Download.
Oben rechts.
Oben rechts, auf sowohl auf der englischen als auch auf der deutschen Seite. Die sind vom Design gleich aufgebaut. Und es gibt da kleine Unterschiede, zwischen was man sich entscheiden muss.
Ja, also zuerst mal gibt es eben zwei verschiedene ISO-Dateien. Also ISO sind ja immer die man auf dem CD brennen kann oder ja, eben so Datei-Images. Und da gibt es die Core-Version und die Net-Install-Version. Und das Ganze dann immer für i686 und x86-64 und seit einer Weile auch Dual Boot. Das heißt, eine CD, die sowohl für einen 686er Rechner als auch einen x86-64er Rechner installieren kann.
Ja, also Arch geht jetzt eigentlich eher davon aus, dass man so eine Standard-PC- oder Laptop-Architektur hat. Es geht jetzt nicht unbedingt davon aus, dass man das irgendwo auf irgendwelchen seltsamen Systemen installieren möchte.
Wenn man sowas will, dann vielleicht doch eher ein Gentoo. Gerade wenn man irgendwie PowerPC oder dann auf irgendwelchen ARM-Abarten oder was weiß ich.
Oder auf ganz alten Rechnern.
Oder also HPUX, irgendwelche, wie hießen die? Ja, irgendwelche so alte Workstations oder sowas.
Also nicht Standard-Hardware.
Genau, also Arch geht von x86er-Architekturen aus.
Und von einigermaßen modernen Laptops, das heißt, die verlangen mindestens ein Pentium 2,
mhm,
beziehungsweise das Äquivalent in AMD-Prozessoren.
Genau. Das ist eben gerade dieser 6,86er-Standard.
Aber das ist ja auch das, was man üblicherweise hat. Also für einen Laptop, ja, für einen Rechner, das ist eigentlich das, was man hat. Und ja, wie gesagt, Auswahl zwischen Core oder Netinstall. Core, die ist einfach mehr in diesem Installations-Image schon drin.
Mhm.
Da sind die Pakete schon in diesem Image drin. Netinstall, da wird bloß von diesem Installationsmedium gebootet und man installiert komplett alles aus dem Netz. Braucht entsprechend dann auch Netz-Internet-Zugang.
Und vor allem muss dann auch gleich der Netzwerkkartentreiber von Anfang an funktionieren, solche Dinge. Deswegen empfiehlt sich's eigentlich, wenn man jetzt nicht irgendwie darauf achten muss, dass man möglichst wenigstens runterlädt, empfiehlt sich's, die Core zu benutzen.
Und dann eben entscheiden, welche Architektur habe ich, 32 oder 64 Bit, beziehungsweise die Dual-Boot-CD, wo dann alles drauf ist.
Genau.
Ich habe mir auch neulich einfach mal das Image runtergeladen, auf eine CD gebrannt. Alles passt auf eine CD.
Genau.
Alle diese Images.
Ganz toll.
Das heißt, ich kann die immer mit mir rumtragen und habe dann immer so ein System.
Man kann das Ganze natürlich auch von USB-Stick machen oder wie es so schön heißt, Pendrive oder sowas.
Früher gab es da unterschiedliche Images dafür. Mittlerweile steht in der Anleitung, man kann einfach das CD-Image auf einen USB-Stick
schieben.
Also nicht kopieren, so dass die Datei da drauf ist, sondern wirklich, dass dann das Dateisystem so gesetzt wird, mit diesem Image.
Wer das jetzt unter Windows machen will, sollte vielleicht sowas, so ein Programm wie UNet booten oder sowas benutzen.
Zum Beispiel. Da aber einfach in die Installationsanleitung schauen, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Nämlich, es gibt ein Wiki von Arch Linux, beziehungsweise mehrere zu den entsprechenden Sprachen. Und das ist sehr empfehlenswert.
Wiki.archlinux.de. oder .org.
Oder .org. Und da, wo wir gerade sind, das ist die Anleitung für Einsteiger, die ich eigentlich lieber benutze als die normale Installationsanleitung, weil sie umfangreicher ist und mehr Sachen behandelt. Mhm. Die lässt dann halt so ein bisschen die Details weg, wie Konfigurationsdateien aussehen und so, aber das kann man ja immer noch woanders nachlesen.
Genau.
Ja, also da schaut man in die Installationsanleitung und da steht dann auch drin, wie man zu einem USB-Stick oder zu einer bootbaren CD kommt. Ja, machen wir gleich weiter mit der Installation oder sollen wir noch eine Runde Musik spielen?
Wir haben jetzt schon wieder eine Weile geredet, das heißt, wir spielen nochmal ein kleines Lied Musik von J.T. Bruce, The Dreamer's Overture oder wie auch immer man das auf Englisch ausspricht.
Das ist eine gute Frage.
Ja, vielleicht weiß das ja jemand und will uns dazu anrufen oder im Chat kurz sagen, wie man denn Overture auf Englisch ausspricht. Bis gleich, ja.
Das war jetzt ein rockigeres Lied.
Ja, jetzt stimmt es.
Jetzt darf ich das sagen. Ja, vielleicht, weiß nicht, vielleicht hatte ich die vorhin verwechselt mit Butterfly Tea, mit irgendwas anderem oder eben mit einem anderen Album. Ja, ihr hört Radio Free FM auf der 102,6 MHz in Ulm oder übers Internet, über den Stream.
Oder später als Podcast.
Oder als Podcast auf unserer Website. Oder
wie sagt immer Tim Pritlaff, ja, vielleicht dann auch in ein paar Millionen Jahren, ja, als stimmt. Aliens. Grüße.
Ja, Tim Pritlaff erwähnt dann ja immer wieder mal das Datum, gell? Also wir haben heute den 27. März 2011. Wahlsonntag, geht zur Wahl nach der Sendung.
Nicht währenddessen, weil sonst würdet ihr uns ja nicht mehr hören. Außer ihr habt natürlich ein tragbares Radio.
Ja.
Dann nehmt es mit ins Wahllokal und lasst alle Leute hören.
Oder ihr hört euch den Podcast an, aber live ist doch viel toller.
Genau.
Ja, unser Thema heute bei Dev Radio ist Arch Linux. Wir haben uns ein bisschen drüber unterhalten, was ist ein Betriebssystem, wozu braucht man das? Was ist ein Linux? Was gibt es da für Ansätze, wie so eine Linux-Distribution aufgebaut sein kann? Und jetzt sind wir bei der Installation von Arch Linux. Und wir haben schon gesagt, man kann sich auf der Arch Linux Website, auf der deutschen oder auf der internationalen, die Quellen holen, dann eine CD oder einen USB-Stick draus machen, das Medium in den Rechner einlegen, davon booten und dann geht's los.
Genau.
Ja, Arch Linux bootet wie viele Linux-Installations-CDs in ein sogenanntes Live-System. Live-System heißt, dass es ein fertiges System ist, das da läuft, aber halt nicht auf der Festplatte auf dem Rechner installiert ist. Aber bei Arch sieht dieses Live-System ein bisschen anders aus als zum Beispiel bei Ubuntu.
Ja, bei Ubuntu hat man ja eigentlich ein ganz normales Ubuntu mit allen Fenstern und Zeugs und bei Arch, ja, da hat man halt eine Konsole.
Genau,
da
hat man die Kommandozeile. Ist auch sinnvoll, weil bei manchen Rechnern will ich vielleicht gar nichts anderes. Auf einem Server bringt mir so eine grafische Oberfläche nicht so wahnsinnig viel.
Da habe ich bei Ubuntu Server natürlich auch keine grafische Oberfläche, aber ja, natürlich.
Genau. Also was ich dann boote, ich sehe den Standard Linux Login Screen auf dem Terminal, also schwarzes Bild, wo oben dran steht User Login, beziehungsweise wahrscheinlich steht dann oben noch dran, was es für ein System ist.
Und welche User es gibt, solche Sachen steht da halt drin in der Willkommensnachricht.
Genau. Und dann gebe ich einen Benutzernamen ein. Bei der Arch Linux Installations-CD gibt es den Benutzer Arch Linux.
Nee, Arch.
Arch, okay, nur Arch heißt der.
Und den
Root. Und Root. Die haben beide kein Passwort. Mhm. Das heißt, man kann die einfach eingeben und als Passwort nichts angeben. Oder man braucht das Wort dann gar nicht danach
gefragt. Doch, man drückt einfach nochmal Enter. Leeres Passwort.
Leeres Passwort. Mhm. Und dann ist man angemeldet und kann an dem System arbeiten. Beim Arch, wie gesagt, man hat dann halt noch nicht so viel Software. Die ist dann wirklich hauptsächlich zur Installation gedacht.
Ja. Oder vielleicht, wenn ich mal irgendwie ein kaputtes Dateisystem habe, da kann ich damit wahrscheinlich auch ein bisschen rumfrickeln und versuchen, das wieder zu retten.
Genau, also viele Tools, die man zur Installation oder zur Rettung braucht, sind dann trotzdem drauf. Zum Beispiel Partitionierungstools, Festplatten, Programme, die Dateisysteme überprüfen, solche Sachen. Ja, Arch bootet normalerweise mit dem englischen, also US-amerikanischen Tastaturlayout. Mhm. Wenn man das nicht hat, muss man das umstellen. Zum Beispiel durch die Verwendung des Programms KM, Keyboard Map wahrscheinlich oder so.
Ja, sowas.
Also man tippt einfach KM Enter und dann bekommt man so eine Encursus-Oberfläche. Das ist wie eine grafische Oberfläche, bloß auf dem Terminal. Also man kann das dann grafisch bedienen, meistens mit den Pfeiltasten und Enter. Und es ist aber so ein bisschen grafisch. Also es ist nicht alles eine Zeile Text, dann irgendwas eingeben, Enter drücken, nächste Zeile Text, sondern man sieht es so ein bisschen fenstermäßig.
Alles. Man kann verschiedene Menüpunkte auswählen, solche Dinge.
So, da wählt man dann sein Keyboard-Layout, also deutsche Tastatur zum Beispiel. Da sagt man dann, man wählt das Paket de.map.gz.
Also Quartz.de, Latin oder Noded Keys oder je nachdem, was man will.
Genau, je nachdem, was man hat, muss man vielleicht ein bisschen recherchieren, was man hat.
Und
ich weiß auch nicht genau, wie ich das...
Bisher ich mache immer die Noded Keys. Ja. Weil, also Dead Keys sind die Tasten, die man drückt und dann passiert nichts. Und wenn man dann eine andere Taste drückt, dann passiert was. Und die finde ich nicht sehr toll.
Ja, okay.
Das, weil man dann manchmal vielleicht eine Taste aus Versehen drückt, gar nicht bemerkt, dass man sie gedrückt hat. Und dann hat man plötzlich ein I mit zwei Punkten.
Ja. Dann
kann als nächstes,
also KM, wenn man über KM das Keyboard-Layout wählt, dann zwingt es einen auch noch eine Konsolenschriftart auszuwählen. Kann man entweder so lassen oder halt irgendwas auswählen. Hier in der Installationsanleitung wird die Default 8x16 Schrift ausgewählt. Wenn man vorhat, sowieso per grafische, also eine grafische Oberfläche zu installieren, dann ist es nicht so relevant.
Ja.
Also das kann Unterschiede machen, wenn man immer auf dem Terminal arbeitet oder sehr, sehr oft. Mhm. Dann kann das Unterschiede machen in der Lesbarkeit.
Man kann die natürlich auch immer von Hand noch umstellen.
Ja klar, später. Das ist gar kein Problem. Ja, und jetzt kommt es drauf an, hat man eine Net-Install, beziehungsweise will man noch bei der Core-Installation zusätzlich Sachen aus dem Netz installieren. Da muss man das Netzwerk konfigurieren. Das geht aber während der Installation dann auch noch, oder? Also erstmal, wir haben die Installation noch nicht gestartet. Wir haben bisher nur unsere Tastatur ausgewählt und unsere Schrift.
Das geht auch bei Netinstall, kommt auch ein Dialog, um das Ganze, also teilweise, um das Zeugs zu machen, um sich dann einzuwählen in ein, also bei Kabelnetzwerk, also Ethernet, LAN-Netzwerk funktioniert das auf jeden Fall ohne Probleme. Und bei WLAN mit WPA2-Verschlüsselung muss man vielleicht dann einfach der Anleitung folgen.
Ja. Oder man installiert eben die Cores und aber steht in der Anleitung drin, da gehen wir jetzt nicht so tief drauf ein, würde ich sagen.
Ja.
Dann gibt es verschiedene Arten, Installation zu starten. Also wusste ich auch nicht, dass es da mehrere gibt. Ich habe sie bisher immer gestartet, indem ich einfach das Programm /arch/setup, glaube ich, gestartet habe. Also im Ordner /arch ist eine Binary, die nennt sich Setup. Wenn man die startet, dann startet die Installation, die eben auch wieder so eine Encursus-Oberfläche hat.
Genau.
Also pseudografisch. Und ich werde da Schritt für Schritt durch die Installation geführt.
Genau.
Oder dann gibt es dieses AIF. Weißt du da mehr dazu, Hannes?
Also ich weiß nur, dass dieses Arch Setup auch dann eigentlich das AIF nur aufruft mit wieder speziellen Parametern. AIF ist das Arch Installation Framework. Das ist ein Programm, dem man auch speziell irgendwelche Dateien übergeben kann und dann installiert es anhand dieser Dateien und so. Das heißt, man kann damit automatisieren und manche Sachen schon voreinstellen. Zum Beispiel, wenn man eine große Rechnerfarm hat, sozusagen irgendwie 10 Rechner installieren will, dann baue ich mir einmal so eine Datei und dann läuft die bei allen durch. Dann lade ich die überall mit einem USB-Stick kurz in diese Installations-Image rein und dann, ja.
Okay, also IF etwas, also dieses /arch/setup wäre dann praktisch ein Frontend für das IF.
Genau, das ruft eigentlich IF auf mit irgendwie ein, zwei Parametern, halt irgendwie sowas im Sinne von, ja, mach eine Standardinstallation.
Okay. Ja, wenn ich also das Setup gestartet habe, dann geht es darum, die Festplatte zu partitionieren, so einzustellen, wie man sie haben möchte. Da ist jetzt auch schon wieder ein signifikanter Unterschied zu Ubuntu zum Beispiel. Mhm. Das läuft bei Ubuntu. Da kann ich dann irgendwie auswählen, mach mir alles von selbst, beziehungsweise es geht bei Arch auch, habe ich nur noch nie verwendet.
Das funktioniert recht gut.
Okay.
Also der Modus geführte Installation. Er macht es nicht ganz selber, sondern er führt dich. Das heißt, es werden einfach so Sachen abgefragt, die man normalerweise von Hand einstellt. Ja, ich möchte hier eine, wie groß soll die Boot-Partition sein? Wie groß soll die Swap-Partition sein? Wie groß soll Root sein? Wie groß soll dann wird Home der Rest sein?
Und das gibt's bei Arch.
Ja.
Okay.
Das ist so geführt, man gibt dann immer ein, und es gibt immer die empfohlenen Werte, das heißt, man kann einfach immer Enter drücken und ist auch fertig. Mhm. Oder man stellt halt ein paar Sachen um, zum Beispiel, ich möchte jetzt meine Root-Partition größer, weil ich weiß, ich werde viele Programme installieren und Zeugs machen. So Sachen.
Okay, also ich mache Partitionierung mache ich immer per Hand bei jedem System. Ich will selber einstellen, wie groß welche Partition sein soll. Und bei Windows, wenn man Windows-User ist bisher, dann hat man so diese Partition C, auf dem normalerweise das Windows installiert ist. Und dann vielleicht noch eine andere Partition für Daten. Bei Linux-Systemen ist das meistens ein bisschen mehr getrennt. Da gibt es eine Boot-Partition, von der wird gestartet. Da ist der Betriebssystemkern drauf. Dann gibt es eine Partition fürs System, also die grundlegenden Programme, die Einstellungsdateien. Beziehungsweise Einstellungsdateien können sogar auf noch einer anderen Partition liegen. Und dann oft trennt man dann noch das Home ab, also die User-Dateien. Und man kann noch andere Sachen abtrennen. Swap gibt es meistens eine eigene Partition, also eine Partition, um aus dem Arbeitsspeicher Speicher auszulagern auf die Festplatte, falls der Arbeitsspeicher nicht ausreicht, was man viel davon braucht.
Gerade wenn man ganz viele Programme parallel gestartet hat, aber eigentlich nur eines benutzt, dann kann das System im Hintergrund die Unbenutzten auf die Festplatte schreiben, um dem Benutzten mehr Speicher zur Verfügung zu stellen. Und sobald dann wieder gewechselt wird auf das vorher unbenutzte Programm, muss halt wieder von der Festplatte zurückgeholt werden, die Daten zurückgeschrieben werden in den Arbeitsspeicher.
Okay, also irgendwie muss ich einstellen, wie wird die Festplatte partitioniert. Oder ich habe das schon gemacht, das geht auch. Also wenn das schon fertig ist, dann muss ich ihm halt sagen, welche Partition soll als was verwendet werden.
Genau.
Und falls es noch nicht fertig ist, muss man dann auch noch ein Dateisystem festlegen, damit ein Dateisystem drauf ist. Und falls man die Festplatte verschlüsselt haben will, läuft das Ganze nochmal ein bisschen anders.
Vielleicht kommen wir da später noch dazu.
Da kommen wir am Schluss nochmal drauf.
Wir haben auch schon mal eine Sendung gemacht über Festplattenverschlüsselung vor einer halben Ewigkeit, 2 Jahre oder sowas.
Tatsache, habe ich gar nicht mitbekommen.
Das war irgendwie die erste oder zweite Sendung, wo ich dabei war, glaube ich.
Ja.
Also, wenn wir es nicht mehr ganz schaffen, dann einfach da nochmal schauen oder so ein bisschen sich rumlesen.
Oder die Arch-Wiki, die Anleitung zur Festplattenverschlüsselung.
Genau.
Ist ganz okay.
Also ich würde wirklich jedem, der das erste Mal einen Arch installiert, einfach empfehlen, die geführte Partitionierung zu benutzen. Wenn er noch nie vorher Festplatten selber partitioniert hat, da habt ihr keine Probleme mit. Die Werte, die dort angegeben werden, sind auch halbwegs sinnvoll. Eventuell könnte die Root-Partition, also das nur Slash, sozusagen ein bisschen größer machen. Das kommt immer drauf an.
Ich habe mir jetzt eine größere Festplatte gekauft. Ich werde es gleich heute oder morgen ausprobieren mit der geführten Installation. Gleich ausprobieren.
Geht halt nur für das nicht verschlüsselte. Aber
ich weiß
nicht, inwieweit das verschlüsselte funktioniert.
Dann sicher?
Bin mir nicht ganz sicher.
Okay, sage ich nachher doch was dazu. Ich denke, dass es trotzdem auch gehen müsste.
Ja.
Okay. Festplatte vorbereiten muss man bei jedem System machen. Irgendwie muss man dem System sagen, was er verwenden soll. Wenn schon ein System drauf ist und man möchte es zusätzlich installieren, Arch, dann muss man dann natürlich auch aufpassen.
Es gibt Möglichkeiten, eine vorhandene Festplatte, vorhandene Partition zu verkleinern. Gerade eine Windows-Partition eben, dann, wenn man die vorher auf der ganzen Festplatte hatte, zu verkleinern, ist nicht unbedingt immer so schön. Wenn ich meinen Rechner neu aufsetze, dann habe ich meistens parallel noch ein Windows drauf, aber installiert zuerst das Windows auf einer kleineren Partition und installiert dann das Linux nebendran.
Mhm. Das ist nicht schwierig, weil sonst kann man nicht mehr booten.
Ja, vor allem seit Windows 7 oder Windows Vista schon, ich weiß nicht genau, erzeugt Windows noch eine zusätzliche Partition, die es wohl als Boot-Partition oder so benutzt. Und wenn man zum Beispiel eine verschlüsselte Festplatte hat, dann überschreibt es einfach, weil es kennt sich damit ja nicht aus, es kapiert nicht, was es ist.
Ja, da ist so Problemchen. Okay, aber Partitionierung muss man immer machen. Mhm. Das ist ein bisschen anders als vielleicht bei anderen Sachen, aber wenn man sich die Anleitung vor Augen hat, dann ist es relativ einfach.
Genau.
Oder man macht das geführte oder sogar eine ganz automatische Partitionierung, wo dann alles für einen ausgewählt
wird. Gerade bei Ubuntu heißt es dann einfach, wollen irgendwie, wenn man Windows drauf hat, wollen sie das parallel installieren? Ja, okay, fertig.
Ja, und wenn man das hat, dann kommt eigentlich schon die Installation des Systems. Nämlich dann sagt man, welche Pakete, welche Programme sollen während des Installationsprozesses installiert werden. Man kann bei Arch bei der Installation nicht gleich alles installieren, was man irgendwie so haben will. Gut, das ist bei anderen Systemen auch nicht anders. Bei Ubuntu muss ich auch, wenn Ubuntu fertig ist, muss ich danach, wenn ich irgendwie Spezialsoftware brauche, einen LaTeX oder einen anderen Musikplayer als drauf ist, dann muss ich das auch danach machen. Bei Arch ist es aber dieses Grundsystem sehr schlank, sehr klein.
Und man kann besteht eigentlich nur aus Kernel und ein bisschen, ein paar Programmen, Hilfsprogramme, ein bisschen Verwaltungsprogramme
also,
und fertig.
Wo man auswählen kann, also das ist für mich so der große Unterschied zwischen, oder die große Einstellmöglichkeit ist eigentlich, ob man die ganzen Developer-Werkzeuge installieren will oder nicht. Also Compiler und Toolchains, um einfach selber Programme zu programmieren, beziehungsweise auch zu bauen. Und zu linken und so weiter.
Spätestens, wenn man dann mal aus dem Arch, also mit dem Arch-Build-System was installieren will, braucht man diese ganzen Sachen.
Ja,
aber am Anfang braucht ihr es nicht unbedingt.
Genau. Ich installiere es trotzdem immer mit.
Ich auch.
Was aber insbesondere nicht geht bei der Arch-Installation, also während des Installationsprozesses, ist eine grafische Oberfläche zu installieren. Das geht nicht. Das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Systemen. Selbst bei einem BSD kann man sagen, ich will X haben oder nicht. Ja, das muss man dann danach machen. Okay, ja, dann sagt man mal, man will die Pakete installieren und dann entweder werden die aus dem Netz geladen oder eben von der CD genommen, falls die da drauf sind.
Ja, bei den Paketen kann es manchmal sinnvoll sein, sich ein bisschen auch in der Hilfe da nachzuschauen, ob man gewisse Pakete einfach sicherheitshalber zusätzlich installiert, zum Beispiel solche Sachen wie Wireless-Tools oder sowas, die dann eben für WLAN-Karten Hilfsmittel bieten.
Okay, das ist halt, falls man da danach keine Möglichkeit hat, anders ranzukommen.
Genau.
Aber also meine Empfehlung, meine persönliche, ist eher nicht so viel bei der Installation zu installieren, weil man merkt ja dann, wenn man es braucht. Also
genau.
Das ist eigentlich der richtige Ansatz. Man installiert es halt dann, wenn man es braucht und dann ist es auch da und wenn man es nicht braucht, ist es halt auch nicht da.
Genau. So soll es ja eigentlich auch sein. Und die Installation ist am einfachsten, wenn man natürlich ein Kabel in der Netzwerkbuchse hängen hat.
Ja, und am schnellsten, wenn man nicht so viel installiert.
Genau.
Weil man holt sich dann ja sowieso die Sachen, die man braucht. Okay, ja, dann sind irgendwann die Pakete installiert. Ich installiere meistens übers Netzwerk. Dann dauert es eine ganze Weile, weil eben alles noch runtergeladen werden muss.
Ich habe jetzt die letzten Male immer so gemacht, dass ich die Core installiert habe und dann gleich beim nächsten Mal hochfahren im neuen System einfach ein komplettes Upgrade gemacht habe.
Ja.
Das ist dann die andere Variante dazu.
Und wie Upgrades und so funktionieren, da kommen wir gleich nach der Installation drauf. Ja, aber wenn die Pakete dann installiert sind, was unterschiedlich schnell gehen kann, kommt nur noch die Systemkonfiguration. Und wie konfiguriert man so ein Arch? Wie gesagt, wir haben keine grafische Oberfläche an der Stelle. Wir haben alles in Konfigurationsdateien. Config-Dateien unter Unix ist meistens in /etc. Und so eine der wichtigsten bei Arch ist /etc/rc.conf.
Was heißt das eigentlich? Weißt du das?
Wofür das RC steht?
Ja.
Ich weiß nicht, Remote Control?
Habe ich auch gedacht, aber das kann es nicht sein.
Aber
Root Control?
Ja, gibt es ja oft.
Root, also. Q, was weiß ich.
Also falls da jemand mehr weiß, der Chat ist immer noch offen.
Oder anrufen.
0731 938 6299 oder der Chat auf dem Bürgernetzserver irc.bn-ulm.de im Channel Dev Radio.
Genau.
Also, falls da jemand was weiß. Ja, was steht in der Config-Datei drin? Die Locale, das ist, was für Encoding will ich verwenden und sowas. Ich muss sagen,
also wie wird mein Text gespeichert?
Genau, sozusagen. Ich kenne mich gar nicht gut mit diesen Sachen aus, muss ich sagen. Ja, dann so Sachen wie Zeitzone, dann nochmal das Keyboard-Layout kann man da ändern. Ich kann sagen, was für Kernel-Module beim Booten geladen werden. Das kann sehr wichtig sein. Also zum Beispiel, ob USB verfügbar ist, schon beim Bootprozess oder erst später.
Genau. Oder
an welcher Stelle im Bootprozess.
Ob jetzt irgendwie meine WLAN-Karte ein spezielles Modul noch braucht, das dann irgendwelche Firmware nachlädt oder solche Dinge. Das kann man dann, hängt dann ab von der jeweiligen WLAN-Karte, ob ich FireWire brauche, je nachdem.
Ja, dann Hostnamen, einfach also ein Rechnernamen, der steht in der rc.conf drin. Und dann noch grundlegende Netzwerkeinstellungen. Also über LAN, ganz einfach eigentlich. Entweder man trägt eine IP-Adresse ein oder man sagt, man will DHCP verwenden.
Was vermutlich die meisten daheim haben.
Genau, bei WLAN, ja, ein bisschen komplizierter. Aber da gibt es Anleitungen zu. Das ist jetzt vielleicht nicht das Thema. Auch doch vielleicht, es gibt bei Arch verschiedene Ansätze. Also WLAN wird jetzt nicht so direkt nativ unterstützt. Insbesondere nicht, wenn Verschlüsselung im Einsatz ist, was im Einsatz sein sollte in aller Regel. Wie machst du das?
Ich benutze WICD.
WICD, WICD.
Wireless Control Daemon oder sowas in der Art.
Ja, der macht es einem sehr einfach. Man hat so eine entweder eine grafische Benutzeroberfläche oder auf der Kommandozeile eine Ncurses-Oberfläche oder sogar komplett
CLI, also direkt Command-Line-Interface gibt es auch.
Ja, und das ist einfach ein Daemon, der kümmert sich darum, dass es passt.
Also ein Hintergrundprozess, wenn man so aus Windows das irgendwie kennt, ein Systemprozess
sozusagen. Genau, da kann ich dann halt eben, dann habe ich dann eben, dann kriege ich meine Netzwerke aufgelistet, die ich sehe, kann eins auswählen, kann das dann konfigurieren. Relativ einfach. Was ich davor verwendet hatte, war
NetCFG.
NetCFG, genau. Da hat man für jedes Netzwerk, das man üblicherweise so hat, eine Konfigurationsdatei, wo man dann reinschreibt, zum Beispiel, welche Verschlüsselung verwendet wird, was für Passwort dafür verwendet werden soll. Das steht dann in Konfigurationsdatei. WICD, ich bin irgendwie dabei geblieben. Es ist, ist einfach schneller, insbesondere wenn man in ein neues Netzwerk kommt.
Genau.
Wenn ich jetzt irgendwo bin, wo ich halt mal kurz ins WLAN will, keine Ahnung, Flughafen, Restaurant.
Dann muss ich nicht erst eine Datei kopieren, alles umstellen und dann benennen und dann mich einloggen, sondern ja, da will ich rein, zack, konfigurieren, fertig.
Ja, das ist je nach Präferenz. Ja, und das NetCFG, da kann man auch zum Beispiel einstellen in der rc.conf manche Sachen dazu. Mhm. Zum Beispiel, dass beim Booten Menü angezeigt wird, in welches Netz man denn möchte. Genau. Oder in was standardmäßig gebootet wird. Also ob man jetzt standardmäßig, man sagt, man hat daheim standardmäßig LAN, dann soll halt das verwendet werden, wenn man da meistens ist. Oder man sagt, es soll standardmäßig irgendein WLAN verwendet werden. Das verlangsamt aber den Bootprozess ein bisschen, weil einfach Benutzereingabe beim Bootprozess braucht einfach ein bisschen Zeit. Deshalb bin ich bei WICD, weil es startet sich im Hintergrund und muss nicht warten, bis es fertig ist.
Genau. Und bis dann der Rest geladen ist, ist es dann auch da.
Ja. Ja, und dann noch Daemons, die man starten möchte. Also Daemons sind Programme, die im Hintergrund laufen und irgendwelche Dienste anbieten. Zum Beispiel ein Webserver, WICD jetzt fürs Netzwerk, Cron, das ist ein Programm, das regelmäßig irgendwelche Aufgaben ausführt, die man ihm sagt, die es machen soll.
Zum Beispiel einmal täglich irgendwie ja irgendwelche Dateien sichern, Mama anrufen.
Tor-Server zum Beispiel, ich hatte das früher auf dem Laptop, das immer sobald der Internet hatte, hat der sich als Tor-Server angeboten. Mhm. Das habe ich jetzt nicht mehr, ich habe jetzt daheim einen Rechner stehen, der das immer macht. Ja, haben wir auch eine Sendung über Tor. Wann war die? Vor einem Jahr ungefähr.
Nee, noch nicht so lange, oder?
Doch.
Reifel, ja, ich weiß nicht.
Naja, ungefähr, also es war meine erste Sendung hier außer der Kongress-Sendung.
Ja.
War das meine erste Sendung, die muss circa vor einem Jahr gewesen sein.
Schon eine Weile her, auf jeden Fall.
Okay, auf jeden Fall kann man da sagen, welche Daemons sollen gestartet werden beim Booten. Und ja, das war so zur rc.conf.
Doch, vor einem Jahr.
Ja, also da ist Tor. Sendung Nummer 153 war im Januar 2010.
Krass.
Also schon ein bisschen mehr als ein Jahr.
Ja. Wie die Zeit vergeht.
Wir haben einiges gemacht hier bei Def Radio. Mhm. Ich finde, wir sind gerade sehr produktiv.
Ja.
Soll auch so bleiben. Soll auch so bleiben. Okay. Ja, machen wir kurz die Konfigurationsdateien noch ganz kurz durch. Das war jetzt so eine der wichtigsten. Dann vielleicht muss man eventuell noch einstellen, was für Hosts zugelassen werden sollen, beziehungsweise wie der Rechner heißt. Falls man irgendwie einen Webserver drauf hat, ist das wichtig. Dann eventuell, wie das Mounten von Devices aussieht, also von Speichermedien wie Festplatten, Disketten, USB-Laufwerken. Da muss man eventuell den etcf-stub was machen. Ja, und die andere benutze ich eigentlich selten.
Ja, was vielleicht manchmal noch benutzt wird, ist die Hosts allow, Hosts deny.
Ja, insbesondere wenn man SSH verwendet.
Genau.
SSH-Daemon, also wenn man möchte, dass man sich per SSH auf dieser neu installierten Maschine einloggen kann, dann muss man Clients auch erlauben, dass sie sich dahin verbinden. Dann muss man in hosts.allow reinschreiben, dass sie das dürfen.
Genau.
Oder wer das darf. Ja, dann ist man fertig.
Ja.
Dann startet man neu und das neue...
Zuerst ein Root-Passwort und dann neu starten. Ah,
genau, ein Root-Passwort. Wir müssen ein Passwort für einen Super-User einlegen. Das ist auch noch ein Unterschied. Viele Linux-Distributionen gehen weg davon, dass es einen Super-User, also einen Administrator-Account gibt, der alles darf. Hin dazu, dass man einzelnen Benutzern die Rechte dazu gibt, aber nur unter irgendwelchen Einschränkungen. Zum Beispiel, dass sie jedes Mal ihr Passwort eingeben müssen. Oder dass nur manche Aufgaben ausgeführt werden dürfen.
Solche. Genau. Das ist ein bisschen so, wie das Windows auch macht, irgendwie mit diesem Benutzereingabe-Aufforderungszeugs, dieses UAC oder wie das heißt, User...
keine Ahnung, wie es
heißt. Dingsbums Control, User Access Control, irgendwie so. Wo man dann eben klicken muss, ja, ich möchte auch wirklich diese Datei runterladen.
Ich
bin mir ganz sicher.
Und wirklich? Ich will sie auch ausführen.
Nein, du darfst nicht. Ja,
okay.
Also so in die Richtung, nur ein bisschen sinnvoller. Ja.
Ja, und dann habe ich theoretisch ein lauffähiges System. Und ich würde sagen, wir booten jetzt hier auch mal neu, machen so lange Musik.
Genau.
Und hören uns in ein paar Minuten wieder, wenn wir über die anderen Sachen von Arch nochmal sprechen.
Ja, bis gleich. Jetzt kommt als Lied von Binärpilot Project Wildfire.
Project Wildfire. Bun Bun's ticket up and out of here. Project Wildfire was the code name for a prototype craft that theoretically could break the big one. Could break the speed limit of the universe. The light barrier. And it worked. Sort of. We'll be right back.
Radio Free FM 102.6.
Hallo zurück hier bei Def Radio auf Radio Free FM.
Ja, Binärpilot war das gerade. Ich habe gerade erfahren, es werden tolle Geschichten damit erzählt.
Ja, irgendwie so im Sinne von, ja, man hat eine Maschine erfunden, die irgendwie die Lichtgeschwindigkeit wohl überbrücken wird. Und also man wollte das bauen und es funktionierte mehr oder weniger. Und ja, also diese kurze Stopp zwischendurch schien wohl eben gerade zu sein, als sie die Lichtmauer durchbrechen.
Cool. Also ich hatte noch nie vom Binärpilot gehört. Ich glaube, wir werden da jetzt öfter mal was von hören. Ja. Ja, wir sind aber beim Thema Arch Linux und wir haben jetzt Arch Linux installiert, haben neu gebootet und können uns jetzt als Superuser einloggen. Bisher nur als Superuser, also als Administrator, als Root.
Als Gott über den Rechner.
Und sind jetzt in dem System. Und was können wir jetzt machen?
Zuerst mal sinnvoll ist natürlich immer gleich mal alles auf den neuesten Stand zu bringen. Bevor ich irgendwas neu installiere, einfach mal alles auf den neuesten Stand zu bringen.
Ja,
und so mache ich das auf jeden Fall immer.
Und Arch hat als Paketmanager den Pac-Man.
Mhm. Wie das kleine gelbe runde Teil mit dem Kuchenstück, das fehlt.
Man kann auch in die Konfigurationsdatei kann man I love candy oder so reinschreiben und dann sieht es auch, wenn das Sachen lädt, also dieser Fortschrittbalken sieht dann auch aus wie so ein Pac-Man. Ich habe es gerade nicht eingestellt, weil ich irgendwie nicht mehr genau wusste, wie man es schreibt. Ist aber cool.
Okay, wusste ich gar nicht.
Das sieht dann aus wie ein Pac-Man und isst dann die so kleine Bobbles auf, also bei der Prozentanzeige.
Interessant.
Okay, also Pac-Man, komplettes Update. Pac-Man installieren ist erstmal -S, -S, glaube ich. -S, -y lädt die Repositories neu, also das holt sich die Informationen darüber, was gerade der aktuelle Stand an Software ist. Und wenn man jetzt ein komplettes System-Upgrade machen will, dann macht man Pac-Man -S, -y, -u.
Für installieren, alles holen und dann upgraden.
Genau. Und ja, dann wird es wahrscheinlich beim ersten Mal eine Weile dauern, weil so eine, wenn man nicht gerade Netinstall hatte, dann wird es doch ein bisschen älter sein, weil bei Arch typischerweise sehr oft Updates für Sachen kommen.
Genau.
Eben häufiger als bei anderen Systemen und eben auch unregelmäßiger. Und dann ja, hat man so ein Kommandozeilen-Installationsprozess oder Upgrade-Update-Prozess. Der ist, wenn man jetzt nichts weiter angibt, dann ist der mehr oder weniger interaktiv. Also es zeigt dann an, was es denn jetzt gerne updaten möchte. Da muss man sagen, ja, ist es okay oder nicht. Dann holt er die ganzen Sachen und dann installiert er die.
Manchmal muss man dann noch ein paar Mal öfter Enter drücken für okay, wenn es dann irgendwelche neueren Versionen also wirklich Versionen vertauscht,
oder upgraded. Wenn Programme ersetzt werden.
Genau, wenn Einstellungen vertauscht werden, neu gemacht werden, solche Dinge. Und am Schluss der Installation des Upgrades kann auch manchmal sein, dass irgendwie noch eine Information dran steht, dass man noch einen Befehl ausführen soll. Zum Beispiel jetzt gerade war es Pac-Man Update, wurde Pac-Man verändert und die Datenbank im Hintergrund wurde verändert und dann musste man halt die Datenbank umschreiben.
So, mit einem Befehl. Im Chat kommt gerade die Frage auf, wie das bei Arch aussieht mit proprietären Treibern.
Ja.
Das ist eine gute Frage. Ja, gibt es. Und die gibt es sowohl in den normalen Repositories. Wenn man dann speziellere Sachen will, dann gibt es das bestimmt auch im Arch Linux User Repository, über das wir gleich reden werden.
Genau. Also es ist nicht so wie gerade bei Debian zum Beispiel, wo die jetzt endlich sozusagen komplett frei sind. Die halt sagen, wir haben keine proprietäre Software. Es gibt ein extra Repository, wenn man unbedingt will. Ubuntu hat auch größtenteils eben eigentlich nur freie. Die haben ein paar sowas wie spezielle Hardware-Treiber oder sowas bieten sie dann eben an, die proprietär sind. Aber bei Arch ist das Ganze, wird nicht so wild gesehen, wenn es das nur proprietär gibt und dann nimmt man es halt, damit es funktioniert.
Genau, also wichtiger ist bei Arch, dass es funktioniert.
Dass es alles kann, was man können möchte.
Genau. Und standardmäßig eben nicht nur freie Software, sondern auch proprietäre Treiber.
Gerade so Sachen wie Flash-Plugin und sowas gehen einfach zu installieren, ohne irgendwelche Probleme.
Und auch nicht anders als andere Sachen.
Genau.
Ja. Ja, Pac-Man. Wenn ich neue Software installieren möchte, ich kann zum Beispiel nach Software suchen mit Pacman-S-S.
Genau,
also installieren, klein S suchen. Ist so das Suchen. Und dann sucht es mir nach Programmen, ja, die irgendwie diesem Keyword, das ich dann angebe, entsprechen. Zum Beispiel, wenn ich nach Game suche, dann sucht es halt alle Programme, wo in der Kurzbeschreibung oder im Namen Game drin steht.
Genau.
Manchmal nicht ganz einfach, Software so zu finden. Ich recherchiere meistens erstmal, was es für Software gibt, für diesen Zweck, den ich will, und dann schaue ich, ob es das Paket dazu bei Arch gibt.
Ja, es ist manchmal sinnvoller. Da gibt es halt dann wieder andere Distributionen, die das Ganze ein bisschen schöner aufbauen. Ubuntu hat seit einer Weile das Software Center, wo ich da halt schön mit Bildchen und Beschreibungen und so mich durchklicken kann. Ja.
Ja. Dann kann man noch andere Sachen mit Pac-Man machen. Man kann einiges damit machen. Ich benutze es sehr rudimentär, muss ich sagen, weil ich jetzt nicht so...
Ich benutze es auch nicht so viel.
...extrem Power-User-mäßig da mit dem Paketmanager rummache. Man kann, was ganz nützlich ist, man kann schauen, was installiert ist. Also genauso wie man nach Software suchen kann, mit dem Groß-S, Klein-S, kann man mit Groß-Q, Klein-S nach installierter Software suchen mit irgendwelchen Keywords. Mhm. Oder was super funktioniert, wenn man die Bash-Completion installiert hat und die Bash auch verwendet, dann einfach pacman-groß-s oder groß-s-klein-y und die ersten paar Buchstaben von dem Paket, das man installieren möchte, ein paar Mal Tab drücken und dann wird einem alles aufgelistet, was mit diesen Buchstaben anfängt. Mhm. Das ist eigentlich so mein Standardweg. Also meistens weiß man ja, womit das Paket anfängt, womit der Programmname anfängt. Da kann man auch schauen, gibt es da irgendwie Unterschiede. Also manchmal gibt es irgendwie noch, weiß nicht, Spezialsachen.
Zum Beispiel ohne Fensteroberflächenunterstützung. Gerade wenn ich zum Beispiel dann irgendwelche Media Player haben will, die dann auch eben in der Konsole laufen sollen oder sowas, dann gibt es da Spezialversionen oder so.
Oder LibreOffice, das für jede Sprache ein eigenes Paket mitbringt.
Genau.
Kann man dann zweimal Tab drücken und dann steht da dran -de, -en, -us, und dann eben die Sprache dran. Je nachdem, was man haben möchte. Ja, da gibt es dann diese sogenannten Repositories. Immer mit dabei ist eigentlich der Core. Mhm. Das, was auch auf der Core-Installations-CD drauf ist.
Das ist auch das Einzige, was man während der Installation installieren kann.
Genau.
Alles andere
Core
kommt...
Und Core Devil.
Genau. Alles andere kommt dann aus anderen Repositories, vor allem Extra und dann eventuell noch Community.
Genau, Extra sind dann eben noch weitere Programme und Community sind dann noch eher von der Community verwaltete, die dann sogar aus dem AUR zum Teil kommen.
Genau.
Also wenn sie beliebt genug sind, da kommen wir nämlich jetzt in ganz kurzer Zeit aufs AUR, was das ist, nämlich eine super Sache, finde ich. Mhm. Ja, oder man bindet noch eigene weitere Repositories ein, da gibt es das Testing, das dann eben sehr extrem aktuelle neue Software hat.
Die auch teilweise eben noch kaputt ist, noch nicht richtig eingestellt, abstürzt, ja.
Ich habe das Multilib noch drin. Das, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das 32-Bit-Pakete, die für 64-Bit konvertiert wurden. Mhm. Meistens sind es dann irgendwelche proprietären Sachen, die man eben nicht einfach mal neu kompilieren kann.
Wo dann irgendwelches Zeugs davor gepflanscht wurde, dass es funktioniert sozusagen, oder?
Und für manche Sachen ist das Arch Linux Free noch, also französische Arch Linux Repository, ganz nützlich. Insbesondere, wenn man das User Repository verwenden möchte. Ja, und das User Repository, das ist so eine Eigenheit von Arch Linux. Mhm. Da kann jeder seine Pakete einfach einstellen. Und dann kann jeder Arch Linux User, der das verwendet, kann die dann ganz einfach installieren. Ähnlich einfach wie mit Pac-Man.
Genau.
Nicht ganz so. Also entweder man lädt sich dann dieses Paket runter und gibt es Pac-Man oder einem anderen Programm, das ähnlich funktioniert. Da gibt es das, wie heißt das jetzt? Make Package. Genau, MKPKG oder so. Damit kann man das machen. Oder man installiert sich irgendein AUR, Arch Linux User Repository Frontend oder Programm, das das macht. Zum Beispiel Yaurt gibt es da.
Packer, es gibt welche aber mit PHP. Also da gibt es auf der Arch-Linux.org-Seite, wiki-arch-linux.org, gibt es eine Liste, irgendwie 40, 50 solche Helper-Frontends, die da eben manche Sachen können, manche nicht und so weiter.
Ja, und der Unterschied zu den normalen Repositories ist eben, jeder kann da Software einstellen. Entsprechend ist es auch ein bisschen gefährlich, man muss schon schauen, was man sich da installiert. Also das muss nicht unbedingt sein, dass der Name von dem Programm wirklich mit dem übereinstimmt, was da installiert wird oder was da gemacht wird, weil so eine Installation, ja gut, und auch solche AUG-Pakete sollte man zum Beispiel nicht als Administrator bauen, sondern als normaler User, damit man...
Da helfen einem auch eben die Helper, die genau sowas eben dann schön verwalten.
Ja, und ich benutze zum Beispiel Yaoid, dann gebe ich einfach nur Yaoid und den Programmnamen ein, den ich suche, und dann sucht es in allen Repositories, also in den normalen, als auch im User Repository und zeigt mir dann an, was es dazu gefunden hat, und dann gebe ich die Nummer dazu an, zum Paket, und dann wird man eben durchgeführt durch die Installation.
Genau.
Und das ist super, weil es eigentlich fast alles gibt. Und wenn es nicht gibt, kann man es einfach machen.
Wenn man sowieso gerade dabei ist, das sich für seinen Arch zusammenzubauen und von Hand zu installieren, dann kann man das Ganze in so ein Package-Build-File rein verfrachten, wie man das getan hat, und dann kann es jeder im AUR benutzen.
Genau. Mehr Infos im Arch Linux Wiki nach AUR oder nach Yaoid suchen.
Genau.
Yaoid, also Yaoirt.
Das ist eben gerade so französisch, deswegen klingt das vielleicht ein bisschen komisch.
Yaoid. Aber wir haben vorher noch das mit der Ouvertüre nachgeschaut, gell?
Ja, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, das auszusprechen. Ouverture. Ja, man darf wohl alles sprechen, weil es ist ein französisches Wort. Es ist so ein bisschen wie Garage, Garage, ja. Entrepreneur. Man darf das sprechen, wie man will, sobald es ein französisches Wort ist. Habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Okay. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, Sachen zu installieren.
Ja.
Auch aus dem AUR. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, nahezu alles zu installieren.
Ja, also wir können jetzt wirklich alles, was es für Linux gibt, können wir jetzt eigentlich installieren. Das kümmert sich dann auch um so Abhängigkeiten und so.
Genau.
Ja, und wir haben bisher noch kein X. Meistens möchte man X haben, oder also eine grafische Oberfläche, vielleicht nicht gerade X.
Ja, es gibt zurzeit eigentlich nur X, was wirklich viele, also was gängig ist. Ubuntu will jetzt auf Wayland umsteigen. Das ist auch so ein Programm, eben, das eben Fenster verwalten kann, beziehungsweise Möglichkeiten gibt, anderen Programmen, um dann Fenster zu verwalten. Dazu haben wir mal die Sendung gehabt, User Interfaces. Da ging es auch ein bisschen darum, was ist denn ein Fenstersystem und was ist ein Fenstermanager. Und also X ist ein Fenstersystem. Und Wayland wäre eben auch so ein Fenstersystem.
Und dann gibt es Fenstermanager, auf die kommen wir gleich drauf, wenn wir das installieren. Kurz noch zu Pacman. Pacman muss natürlich auch konfiguriert werden, und alles, was konfiguriert werden muss, steht in /etc, und Pacman wird installiert über /etc/pacman.conf.
Genau.
Ist es noch drin. Und da kann man dann zum Beispiel auch sagen, von welchen Servern möchte man die Repository-Sachen laden, weil es gibt jedes Repository ist mehrfach gespiegelt irgendwo, kann man sagen, wo man sich das holen will.
Da ist natürlich sinnvoll, eines zu nehmen, das in der Nähe ist, weil das dann einfach schneller da ist.
Genau. Und es ist auch sinnvoll, ein bisschen darauf zu achten, dass nicht alle vom selben laden.
Ja.
Ja, okay, X-Installation. Also ist eigentlich relativ einfach geworden. Es war mal ziemlich aufwendig. Also beim ersten Mal, als ich es gemacht habe, habe ich ewig gebraucht. Vor einem halben Jahr habe ich es versucht, habe ich es gar nicht hinbekommen. Da habe ich dann Ubuntu auf dem Rechner installiert, wo das der Fall war. Aber ich habe jetzt dieses Jahr einmal Arch auf meinem Laptop neu installiert. Das hat sofort funktioniert. Und was mache ich da? Ich mache pacman-sy und dann xorg, glaube ich. Also
das ist eine Gruppe.
Also eine Gruppe, da wird eine ganze Gruppe von Paketen installiert.
Das ist sozusagen ein Metapaket.
Ja.
Also ich kann jedes Paket einzeln installieren, dann habe ich teilweise Abhängigkeiten dazwischen, aber ich kann eben auch einfach die gesamte Gruppe installieren und dann, ja. Und das neue xorg hat eben, also der x-Server hat jetzt seit einer Weile schon dieses die Funktionalität, dass er selber erkennt, welche Hardware da ist und die dann richtig einrichtet. Das hat bisher noch nie so richtig funktioniert gehabt. Da musste man dann immer noch von Hand nachfrickeln. Ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen zum Vorbereiten von der Sendung hier nochmal ein Arch Linux installiert und es lief einfach einwandfrei auf einem 7 Jahre alten Notebook ohne Probleme. Also inzwischen geht's.
Ja.
Installieren, neu starten, funktioniert.
Funktioniert. Wofür man sich jetzt dann noch entscheiden muss, wäre, wenn man eine grafische Oberfläche haben will, was für ein Fenstermanager hat man? Oder nimmt man keinen Fenstermanager? Aber das macht meiner Meinung nach nicht so viel Sinn.
Geht, aber dann, also ist dazu vielleicht interessant, so Seiten wie sackless.org. Auf der Mailingliste von denen gab es mal einen, der gemeint hat, er benutzt keinen Window-Manager, also Fenstermanager, sondern er hat sich eine Sammlung von Skripten zusammengeschrieben, die seinen Fenstermanager ersetzen.
Ja, okay.
Und er startet dann gewisse Skripte, um Fenster zu verschieben, Fenster zu vergrößern, maximieren, minimieren. Wer es braucht, darf es gerne machen. Normalerweise macht eben gerade ein Fenstermanager solche Dinge. Ich kann Fenster vergrößern, verkleinern, minimieren, maximieren, schließen, kann zwischen Fenstern wechseln, solche Dinge.
Leo grüßt uns gerade, der ist auf dem Weg nach China.
Ah, ja, dann viel Spaß.
Aber ich glaube, er hört uns gerade nicht.
Ja.
Er sitzt gerade im Zug. Ja, gut, also Window Manager, was war das nochmal? Das kümmert sich darum, dass ich Fenster anzeigen kann, dass ich sie verschieben kann, dass ich sie platzieren
nicht
kann.
Nicht das Anzeigen.
Nicht das Anzeigen.
Das Anzeigen macht das Fenstersystem. Das
Anzeigen macht X, okay.
Aber das
kümmert sich.
Ja, die ganze Zeugs drumherum, also die ganzen Knöpfe, die am Fenster drin sind, die Betitelung des Fensters, solche Dinge, dass ich sie verschieben kann, dass ich sie öffnen kann, schließen kann.
Ja, Ubuntu hat da GNOME. Mhm. GNOME bringt sehr viel mit sich schon. Das ist relativ groß und umfangreich.
Es ist ja nicht nur ein Fenstermanager, sondern auch noch zusätzlich noch Zusatzsoftware. Ja,
mehr so eine Arbeitsumgebung.
Genau. Ich habe einen Dateimanager, ich habe irgendwelche Netzwerkmanager-Sachen, dass ich mich einloggen kann in WLANs, lauter solche Sachen. Mail-Programm, Chat-Programm, das Ganze gehört zu GNOME dazu. Das ist so das allumfassende Paket. Das braucht ihr und mehr braucht ihr eigentlich nicht.
Also wenn man sowas Großes nimmt wie GNOME oder KDE,
dann
hat man schon ziemlich ausgedient.
Genau.
Habe ich jetzt nicht. Was hast du? Hast du GNOME?
Auf meinem Ubuntu-Notebook habe ich GNOME, ja.
Ein paar Leute gehen wieder zurück zu GNOME. Aber viele, die ich kenne, benutzen sogenannte Tiling Window Manager.
Mhm. Sind sehr effizient an manchen Stellen.
Genau, insbesondere sind die klein, also von der Anzahl an Codezeilen und dann natürlich auch von dem ausführbaren Programm. Sie bringen einfach nicht so viel Funktionalität mit sich. Und gut, das ist jetzt nicht unbedingt eine Tiling-Sache, aber einfach kleine Window Manager, die nicht so viel Funktion mit sich bringen. Ja, und Tiling ist eigentlich so dieses, dass die verfügbare Fläche des Monitors irgendwie aufgeteilt wird in was, also Fenster. Also
alle Fenster werden so groß gemacht wie möglich, dass ich meistens noch alle sehe oder halt nach gewissen Einstellungen nur eines sehe oder nur spezielle Fenster sehe, in einer gewissen Anordnung.
Genau, also ich verwende Awesome dafür. Hauptsächlich wegen des Namens. So, ich bin immer noch auf der Suche nach einer noch besseren Alternative, aber ich bin recht zufrieden. Awesome Window Manager, und ich habe den so eingestellt, dass er eben so gut wie möglich die gesamte Fensterfläche ausnutzt. Und ich habe auch meistens pro Tag, also es gibt da keine Desktops wie bei anderen, dass man irgendwie zwischen Bildschirmflächen umschaltet, sondern ich habe da Tags. Und es sagt mir einfach, welche Programme soll, wenn ich dieses Tag auswähle, werden alle Programme, die mit diesem Tag getaggt sind, angezeigt. Alle Fenster. Und meistens habe ich ein Fenster pro Tag. Das heißt, es ist einfach bildschirmfüllend alles.
Oder ein Programm pro Tag mit mehreren Fenstern.
Oder das, ja. Und hier jetzt läuft hier zum Beispiel der Chat im Fullscreen. Einfach nur der Chat, ganzer Bildschirm. Es macht bei mir auch Sinn, deshalb, weil ich einen sehr kleinen Bildschirm im Laptop habe. Der nächste Tag wäre dann mein Browser, Firefox in dem Fall, Fullscreen. dann auf dem nächsten Tag habe ich Fullscreen Konsole und so weiter. In 4 läuft eine Aufnahme von unserer Sendung. Genau, das wäre so ein Tiling Window Manager. Da muss man dann wiederum so Sachen wie, falls man das haben möchte, also irgendwie ein Dateimanager. Ich habe jetzt keinen installiert. Ich manage meine Dateien mittlerweile nur noch über die Konsole.
Sonst kann man sich ja einfach sowas wie
Nautilus
P. Ja, Nautilus ist sehr riesig.
PCM oder so
gibt's. Ja, der Midnight Commander oder sowas. Also gibt's alles Mögliche, was man sich installieren kann. Einfach mal schauen. Also
so Dateimanager, das ist sowas wie
der Windows Explorer. Windows
Explorer oder der Finder beim Mac, der einfach Ordner und Dateien anzeigt und dann vielleicht noch irgendwie die Möglichkeit gibt, diese zu verschieben, umzubenennen und so.
Kopieren, ja.
Ja, Phil im Chat schreibt gerade, er verwendet ScrotWM als Window Manager. Mhm. Auch ein Tiling Window Manager, extrem klein und extrem auf vollstes Ausnutzen des Bildschirms ausgelegt. Ja, ist doch sehr für Power-User.
Es gibt also auch die, bei Sackless.org gibt es sehr viele solche Window Manager, die in die Richtung gehen. DWM, WMI, alles Mögliche. Also Sackless.org ist eine sehr interessante Community.
Gut, dann hat man also so einen Window Manager. Und dann ist noch die Frage, wie startet man diesen Window Manager? Weil X startet man normalerweise durch den Befehl Start X auf der Kommandozeile, wenn man sie, nachdem man eingeloggt ist. Und so mache ich das auch. Und Start X, da wird dann so ein Initialisierungsskript aufgerufen und da starte ich dann den Window Manager drin und so ein paar andere Sachen, die aber jetzt nicht so wichtig sind. Also das Bus bei mir startet jetzt noch den Chat und Mails schaut es gleich nach und
die CD vielleicht auch noch, die GUI oder tust du es nicht?
Nee, das habe ich nicht, Okay. Hab ich nicht. Ja, oder was die meisten eigentlich lieber mögen, ist ein Login-Manager, also dass wenn der Rechner startet, dass man sofort eine grafische Oberfläche hat. Ich habe eben keine, ich starte in eine nicht gestartete grafische Oberfläche und starte die dann, sobald ich mich einlogge. Was man aber machen kann, man kann sofort in X starten und sich dann so ein Login-Screen anzeigen lassen. Das nennt sich dann Login-Manager, ist getrennt vom Window-Manager, aber viele Window-Manager-Entwickler haben dann eben zu ihrem Window-Manager noch einen Login-Manager.
Kompatibel ist.
Ja,
entwickelt.
Entwickelt, das Wort hat mir gefehlt. Und zum Beispiel der Gnome hat den GDM, den Gnome
Desktop-Manager. KDE hat den KDM, KDE Desktop Manager.
Ja, und so gibt es eben ein paar Login Manager, die zeigen dann halt einen Login Screen und dann kann man schon ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel.
XDM gibt es auch.
XDM, ja, und das hat oft dann Vorteile, wenn man schon Sachen machen möchte, wie eine Bildschirmlupe, also da, falls User irgendwie nicht so super sehen, dass sie den Bildschirm vergrößern können oder andere Eingabehilfen oder dass man das Tastaturlayout umstellen kann oder die Sprache umstellen kann schon beim Login.
Genau. Eine Bildschirmtastatur anzeigen, solche Dinge. Was ich gerne benutzt habe, war Slim. Das ist ein sehr einfacher Login-Manager. Einfach nur eine Oberfläche mit Benutzername, Passwort und mehr braucht man ja nicht.
Genau. Ja, gut, kommt drauf
an. Und man kann noch mit 2 Tasten durchwählen, welchen Window-Manager man starten will.
Das ist gut. Das kann nämlich der GDM nicht. Ich kann den GDM nicht komplett per Tastatur bedienen. Ich brauche die Maus dazu.
Das kann man bei Slim.
Mein alter Rechner hat keine Maus und das ist ganz schwierig. Mhm. Naja. Ja, und dann haben wir eigentlich ein fertiges X. Und andere Programme ganz normal per Pac-Man installieren. Gibt es eigentlich grafische Frontends?
Bestimmt.
Warte mal. Das habe ich noch nie benutzt. Ich benutze
eigentlich immer ein Pac-Man. Ich habe irgendwas gesehen, aber. Also bei Ubuntu, Debian wäre das ja jetzt irgendwie sowas wie Synaptic oder Synaptic. Aptitude, grafische Oberfläche oder sowas. Oder
Yas bei SUSE.
Ja, genau. Aber es gibt auch für Pac-Man, glaube ich. Aber ich habe jetzt noch nie eins benutzt.
Ja. Ist mir jetzt auch gerade eben erst so gekommen. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, sowas zu verwenden.
Also das heißt, dass es gut genug ist.
Ja, und so kann man sich dann eben alles installieren, was man möchte und das auf die übliche Art und Weise starten, je nachdem, was man für einen Window-Manager hat oder wie man eben damit umgehen möchte.
Mhm. Ja. Wir haben jetzt noch ein
bisschen Zeit, aber gar nicht mehr so arg viel.
Ja, das wir haben relativ viel geredet, aber vielleicht können wir die Disk Encryption noch ansprechen, oder?
Ja, dann ziehen wir das jetzt aber noch kurz durch und machen dann am Schluss Musik.
Genau, dann mache ich es nochmal kurz zur Disk Encryption. Gut, da bleibt auch nicht mehr so viel zu sagen. Es gibt eine Anleitung im Wiki. Es gibt sowohl eine deutsche als auch eine englische Anleitung. Die unterscheiden sich ein bisschen.
Wer beide Sprachen mächtig ist, vielleicht einfach beide parallel und dann schauen, was man lieber haben will.
Genau. Ich finde, also die sind auch sehr auf einen Fall ausgelegt und das finde ich fast ein bisschen schade. Ich kann mal kurz erklären, wie das bei mir aussieht. Ich habe eine Partition, die ist unverschlüsselt. Das ist eine ganz normale Partition mit einem Dateisystem drauf. Das ist nämlich die Boot-Partition, wo der Betriebssystemkern drauf ist. Und dann gibt es bei Arch die Unterstützung eben, dass man beim Booten so einen Boot-Hook macht, der eben dann sich dann einhakt in den Boot-Prozess und während des Boot-Prozesses den Rest der Festplatte verschlüsselt. Nämlich der Rest außer der Boot-Partition ist vom LVM, vom Logical Volume Manager, gemanagt. Da sind dann virtuelle Partitionen drauf, also keine physikalischen Partitionen auf der Festplatte, sondern das wird dann eben von diesem LVM gemanagt. Und diese zweite Partition, die ist einfach komplett verschlüsselt und da drin sind dann wieder einzelne virtuelle Partitionen, Home, Root und was man so braucht, Swap. Und ja, so kann man sich einfach die Anleitung anschauen und dann eben sagen, möchte man das per Passwort entschlüsseln oder per einem Keyfile, das man auf einem USB-Stick hat, oder auf einer CD. Und dann muss man noch ein paar Sachen. Bei der Installation muss man dann noch explizit sagen, dass man den LVM verwendet und wie das dann gemappt sein soll, also die logischen Partitionen oder die virtuellen Partitionen auf Mount Points und so weiter. Aber ja, es ist kein großer Unterschied, aber ein paar Sachen fehlen mir. Zum Beispiel, ich kann nicht mein Keyfile mit einem Passwort verschlüsseln, ohne größere Umstände. Und also ein paar Sachen, wie ein verstecktes Betriebssystem. Das kann man auch noch machen, dass man sein eigentliches System versteckt. Wenn man sonst bootet, so ein Fake-Betriebssystem startet, das ist nicht ganz so einfach damit zu machen.
Zum Beispiel, man hat eine ganz kleine Partition, auf der ist ein Betriebssystem installiert, zum Beispiel ein Windows, und bootet normalerweise von USB-Stick in ein Linux und entschlüsselt dabei dann den Rest der Festplatte, wo dann alle Daten liegen, solche Dinge. Dann, wenn jemand das Notebook in die Hände bekommt, dann hat er halt ein Windows, ja, toll.
Genau. Ja, und das war eigentlich so ziemlich alles, worüber wir heute sprechen wollten.
Ja, genau. Ich denke, wir haben einen groben Überblick geben können, was denn alles so Arch Linux ist, was man damit tun kann, wie die Installation abläuft. Ja.
Ja, genau, was ich noch erwähnen wollte. Die Sendung war nämlich ursprünglich gar nicht unsere eigene Idee, sondern wir haben letzte Woche eine Mail bekommen von Dennis, der vorgeschlagen hat, ob wir denn nicht mal eine Sendung darüber machen wollen, wie man zu einem lauffähigen Arch Linux kommt.
Ja.
Und da wir sonst kein festes Thema für die Woche hatten, haben wir das gleich aufgegriffen. Vielen Dank an Dennis für die tolle Idee. Er hat uns auch ein paar Notizen zur Verfügung gestellt. Gerade auch zur Festplattenverschlüsselung. Ja.
Genau, danke. Und wenn ihr ein Thema vorschlagen wollt, könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren und das vorschlagen. Einfach auf defradio.de ins Gästebuch schreiben oder so. Oder uns eine Mail schreiben an
defradio.de. Schaut auch mal auf ulm.ccc.de vorbei. Wir haben öfter Veranstaltungen. Wir treffen uns jeden Montag zum Montagstreff, beziehungsweise jeden zweiten Montag im Monat ist das Chaos-Seminar stattdessen.
Nee, nicht jeden zweiten. Der zweite Montag im Monat, aber nicht jeder zweite Montag.
Ja, genau, so meinte ich das.
Nur der zweite
Montag im Monat ist Chaos-Seminar. Da gibt es interessante Vorträge an der Uni. Wir haben auch sonst öfter Sachen. Infos über defradio gibt es da, über den Hackspace, den wir seit ein bisschen mehr als einem Jahr in Neu-Ulm haben, und überhaupt interessante Informationen.
Genau, das war's von uns heute. Jetzt könnt ihr wählen gehen, wenn ihr nicht schon wart.
Genau, Leute, geht zur Wahl.
Und ja, das war defradio auf Radio Free FM.
Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Das Thema wird noch bekannt gegeben.
Genau. Bis dann. Da könnt ihr auf dem Twitter nachschauen.
Genau, Twitter-Account @dev_radio. Schönen Sonntag noch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.